Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Was haben deutsche Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten vom China-Geschäft profitiert? Zuletzt legte zum Beispiel Siemens neue Geschäftszahlen mit neuen Rekorden vor, was nicht nur, aber auch an einem sich erholenden China-Geschäft liegt. Heute dann diese Meldung: China hat die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder abgelöst. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil in den vergangenen Jahren die Rufe lauter wurden, wirtschaftliche Abhängigkeiten von China und zu China zu reduzieren. Deutschlands Handel mit China, das ist der Schwerpunkt dieser Sendung. Und außerdem, Kurierfahrer von Lieferdiensten, ein Gerichtsurteil mit möglicher Signalwirkung in Italien und wenn der Schrotthändler klingelt, das Firmenporträt über die Traditionsfirma Fennhahn und ja, so einen traditionellen Schrotthändler, der übers Land fährt, den gibt es noch immer. Wer ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands? Viele Jahre lautete die klare Antwort China. Im Jahr 2024 dann lösten die USA China ab und wurden für Deutschland zum Land mit dem größten Handelsvolumen. Das war ein Jahr, in dem manche vor einer zu großen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China warnten und in den USA einen auch politisch verlässlicheren Partner sahen. Und mittlerweile? Gibt es weiterhin Mahner, die vor einer zu großen Abhängigkeit von China warnen? Aber das Vertrauen in die USA, das ist gesunken, erschüttert und der Handel auch. Was auch an den Zöllen des US-Präsidenten liegt. Und so ist China, meldete heute das Statistische Bundesamt, wieder zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands geworden. Mischa Erhardt blickt zurück auf die engen Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder.
Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China reichen weit zurück. Vor über 50 Jahren beginnt 1972 ein neues Kapitel, als beide Länder wieder diplomatische Beziehungen aufnahmen. Es folgte ein Handelsabkommen, um die Handelsbeziehungen zu intensivieren. Seit den 1980er Jahren sind Staatsbesuche zwischen beiden Ländern die Regel, stets begleitet von Wirtschaftsdelegationen. 1983 schließlich baut Volkswagen sein erstes VW-Werk in Shanghai.
Volkswagen war eines der ersten Unternehmen, also größeren deutschen Unternehmen, die in China investiert haben. Die haben auch vor Ort Produktion aufgebaut und sind schon sehr, sehr lange im chinesischen Markt. Und ich glaube, der Erfolg von Volkswagen hat dann auch viele andere deutsche Unternehmen bewogen, in China aktiv zu werden. Es ist auch ein Riesenmarkt geworden. Und lange Zeit war es eigentlich für deutsche Unternehmen ein sehr erfolgreicher Markt, wo sie auch sehr profitabel waren.
Sagt der Chefvolkswirt des privaten Bankhauses Metzler, Edgar Walk. Nach den Ereignissen rund um das Tiananmen-Massaker von 1989 in Peking fror die Bundesregierung die bilateralen Kontakte zu Peking ein. Im November 1993 reiste Bundeskanzler Helmut Kohl dann wieder in die Volksrepublik, begleitet von einigen Bundesministern und rund 40 führenden Vertretern der deutschen Wirtschaft. Das Ergebnis waren Vereinbarungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Umwelt, Post und Telekommunikation und Verkehr. Ein Wendepunkt für die chinesische Wirtschaft kam schließlich 2001 mit dem Beitritt der Volksrepublik in die Welthandelsorganisation WTO. Im selben Jahr unterstreicht der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, dass zu der Partnerschaft mit China auch der Transfer von Wissen gehöre.
Dass die deutsche Wirtschaft nicht einfach nur Geschäfte in China machen will, das will sie auch und das soll sie auch. Aber sie will vor allen Dingen auch in fairer Partnerschaft ihr technologisches Wissen hier zur Verfügung stellen, damit wir beide Länder, beide Völker einen Gewinn davon haben.
Der Beitritt Chinas zur WTO hat weitreichende Folgen für andere Länder und Regionen. Der sogenannte China-Schock führt zu einer Deindustrialisierung, vor allem in den USA, der viele Industriezweige zum Opfer fallen.
Und es hat, zeigen Studien heute, auch maßgeblich zur Radikalisierung der Politik in den USA beigetragen. Also von daher, für die USA war das ein großer Schock,
sagt Volkswirt Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Deutschlands Industrie dagegen profitierte in Schlüsselbereichen durch den ökonomischen Aufstieg Chinas.
Weil wir sehr viel Maschinen nach China exportieren konnten und weil sich China entwickelt hat, immer reicher wurde haben die Chinesen natürlich Autos gekauft und damals gab es noch keine heimische Autoproduktion. Das heißt, also sie haben dann viele ausländische Autos und vor allem dann auch deutsche Autos gekauft.
Heute sieht das anders aus. Die Exporte nach China gehen tendenziell zurück, denn China stellt mittlerweile selbst Hightech-Produkte her und verkauft sie in alle Welt. Dafür kaufen Unternehmen und Konsumenten heute vermehrt von chinesischen Produzenten. Die enge Verflochtenheit zwischen der chinesischen und der hiesigen Wirtschaft schließlich machte sich während der Corona-Pandemie negativ bemerkbar. Als Peking ganze Städte in den Lockdown schickte, rissen Lieferketten und es kam teilweise zu Produktionsstopps in hiesigen Fabriken, weil Teile fehlten.
Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt und es klang gerade schon an, es kommen also mehr Waren aus China nach Deutschland als umgekehrt. Das Handelsdefizit Deutschlands, das war zuletzt so hoch wie nie. Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main, was sind das eigentlich für Waren, die aus China hier hinkommen?
Es sind Datenverarbeitungsgeräte, es sind elektrische und optische Erzeugnisse, es sind Produkte aus dem Automobilbereich, es sind aber auch Ausrüstungen und Maschinen. Also man sieht schon, dass die Chinesen ihre Dominanz in den ganz klassischen Industriebereichen immer weiter ausbauen. Also in vielen Bereichen, in denen deutsche Hersteller bislang weltweit führend waren. Gut, manch einer reibt sich jetzt verwundert die Augen, denn es ist ja noch gar nicht so lange her, dass von Seiten der Politik darauf gedrängt wurde, die Abhängigkeit von China nicht allzu groß werden zu lassen. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Ulrich Kater gesprochen, mit dem Chefvolkswirt der DK Bank. Ob das denn alles nicht mehr zählt, wollte ich von ihm wissen.
Normalerweise würde man sich gar keine Gedanken machen, wo Waren herkommen, wenn sie eben nur qualitativ und von Kosten her, also vom Preis her, sinnvoll sind, besser sind eventuell als das, was man selber machen kann. Das ist aber die alte Welt der globalisierten Weltwirtschaft, die sehr effizient war. Heute macht man sich Gedanken, ob diese Form der Aufstellung nicht politische Abhängigkeiten mit sich bringt. Und das bedeutet dann, dass wenn man ausschließlich Warenströme aus einem Land, beispielsweise China, erhält oder im Bereich Dienstleistungen aus Amerika erhält, was ist eigentlich, wenn diese Länder aus politischen Gründen diese Warenströme unterbinden? Und das ist eben die Neuheit, die neue Art des Nachdenkens. Aber wir sind erst am Anfang dieses Nachdenkens, gerade in Europa, sodass wir zurzeit eben immer noch Exportströme erleben, die durchaus auch in die Höhe gehen, wie wir das gerade eben sehen, wo China größter Handelspartner geworden ist.
Dieses momentane Ringen, also China will in Schlüsselbranchen Weltmarktführer werden, die USA wollen die Nummer eins in vielen Bereichen bleiben, spiegelt sich das jetzt schon in den Zahlen?
Ich würde es so formulieren, in den chinesischen Zahlen spiegelt es sich insofern, als dass China mittlerweile in einigen Branchen in der Lage ist, kapazitätsmäßig und aber auch qualitativ die gesamte Weltnachfrage zu befriedigen. Umgekehrt aus den Vereinigten Staaten, würde ich sagen, ist das Gleiche der Fall im Dienstleistungsbereich, insbesondere im Bereich der digitalen Services. Und das exakt ist genau auch die Denke der Strategen in China, in den USA, die Ökonomie als Hegemonialinstrument zu verwenden. Insofern ist hier ein neuer Wettbewerb der Nationen ausgerufen. Und China und Amerika stehen an der Speerspitze dessen. Europa muss erst noch seine Strategie finden, wie es sich in diesem neuen Wettbewerb positionieren möchte.
Was könnte, was sollte, was müsste Deutschland und Europa denn tun?
Ich glaube, die Aufgabe besteht darin, tatsächlich erstens nicht naiv zu sein, sondern diese beiden Hegemonialmächte ernst zu nehmen, also ernst zu nehmen, dass in Zukunft aufgrund von politischen Entscheidungen in Parteien oder in Kongressen oder bei einzelnen Regierungen extreme Einflüsse auf Warenströme und auf ökonomische Beziehungen genommen werden kann. Das sollte aber jetzt nicht in einer blinden Abschottung oder Autarkie geschehen, sondern in einer wohlüberlegten Abwägung, welche Sektoren sind wie bedeutsam für die europäische Wirtschaft und müssen in welchem Umfang tatsächlich resilient werden. Und der zweite Schritt ist dann die Frage, wie kommt man dahin? Das heißt also, welche Form von Resilienzpolitik Aufbau von Kapazitäten, Infrastruktur, auch mit staatlichen Instrumenten, ist sinnvoll. Und dabei nicht zu vergessen, dass man die Unternehmen ja nicht in Watte packen möchte in Europa, nicht der internationalen Konkurrenz abschneiden möchte, sondern Wettbewerb ist weiterhin extrem wichtig für das Fortkommen, das ökonomische. Es gibt noch nichts in dieser Richtung oder nur allererste Ansätze. Deswegen sollte sich Europa da auf den Weg machen und hier eine systematische Strategie für sich selbst aufbauen.
Und kurz zum Schluss, wer oder was gibt denn jetzt den Ausschlag, in welche Richtung die Handelsströme gehen?
Zurzeit immer noch sehr stark die Marktsignale. Das heißt, die Fragen, was ist an der Kombination Qualität und Preis das günstigste? Das ist das Prinzip aus der globalisierten Welt von früher. Zunehmend, aber immer stärker beeinflusst durch staatliche Eingriffe. Das sind die Zölle an der Grenze. Das sind die Überlegungen auch in Europa, dass man unfaire Wettbewerbsbedingungen, das heißt also Lieferungen unterhalb der Kosten, nicht akzeptieren kann. Und dieser Einfluss auf den Welthandel, das heißt der staatliche Einfluss, der wird immer größer werden.
Soweit Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank.
An der Börse in Frankfurt am Main, da ging es in der vergangenen Woche, die jetzt so langsam zu Ende geht, ganz schön auf und ab. Ist das heute auch noch so?
Ja, es war wirklich eine ganz eigene Woche. Viele Unternehmen haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Von Konjunkturseite kamen durchaus erfreuliche Signale. Viele Industrieunternehmen haben wieder vollere Auftragsbücher. Gleichzeitig gibt es aber nach wie vor Sorgen, beispielsweise was die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran betrifft und dann, was die Ölversorgung angeht, dass es möglicherweise Versorgungsengpässe geben könnte, wenn sich der Konflikt im Nahen Osten ausweitet. Heute haben die Optimisten die Oberhand an der Börse. Der DAX leicht im Plus, er steigt auf 25.070 Punkte zu Mittag.
Der Flugzeugbauer Airbus hat extrem viele Bestellungen in den Büchern, schreibt Milliardengewinne und trotzdem gab es gestern bei der Vorstellung der Jahresbilanz dann ein kräftiges Minus bei der Aktie, weil Airbus verkünden musste, dass es weiterhin Probleme beim Produktionstempo gibt. Wie sehen das die Anlegerinnen und Anleger heute?
Ja gut, ist in den Augen mancher Anleger nicht gut genug. Einige Analysten haben ihre Kursziele auch zusammengestutzt. Die Aktien gestern 6 oder 7% im Minus. Heute wieder eine Erholung. Die Papiere steigen um 1,5%. Man darf halt auch nicht vergessen, Airbus gehört neben Boeing zu den nach wie vor ganz großen Flugzeugherstellern auf der Welt.
Die EZB, ein ganz wichtiger Faktor natürlich auch an der Frankfurter Börse. Und damit auch die Frage, ob die EZB-Chefin ihre Amtszeit zu Ende bringt.
Sie selbst sagt ja, ihre reguläre Amtszeit, die läuft bis Oktober 2027. Allerdings wollte sie einen Bericht der Financial Times über Rücktrittspläne nicht direkt kommentieren. Die EZB hat in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, Lagarde habe noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass Rechtspopulisten die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnen könnten, was dann die Neubesetzung der EZB-Spitze erschweren würde.
Und wir schauen zum Schluss noch auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro 1,1767 $, die Umlaufrendite von 2,68 auf 2,66% gesunken und die Feinunze Gold kostet $5,012,67.
Claudia Werle war das an der Börse in Frankfurt am Main. Es ist 13.48 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und vielleicht haben Sie sich heute Ihr Mittagessen per App bei einem Lieferdienst bestellt. Das ist für den Kunden super praktisch, aber an den Arbeitsbedingungen der Kurierfahrer von solchen Unternehmen gibt es immer wieder Kritik. Wobei viele Fahrer bei den Firmen gar nicht angestellt sind, sondern für Subunternehmen fahren. In Italien gibt es schon länger den Verdacht, dass ein Unternehmen die Kurierfahrer ausbeutet. Ein Gericht greift dort jetzt hart durch. Ivo Maruschik berichtet.
40.000 Fahrer arbeiten in Italien für den Lieferdienst Glovo, bringen Pizza oder online bestellte Einkäufe bis an die Haustür. Die Tochter des deutschen Konzerns Delivery Hero muss jetzt ihre Arbeitsverhältnisse regeln, sprich ihnen neue Verträge anbieten, die den Fahrern einen auskömmlichen Lebensunterhalt sichern. Das hat ein Ermittlungsrichter in Mailand angeordnet. Wegen des Verdachts auf Ausbeutung seiner Mitarbeiter steht Glovo in Italien schon seit Wochen unter gerichtlicher Verwaltung. Und jetzt weist die Justiz das Unternehmen an, eine Lösung zu finden, um den Fahrern ein Auskommen zu sichern, das den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Auch Selbstständigen steht ein Mindestlohn zu, der sich an den Tarifverträgen orientieren muss, heißt es in der Entscheidung. Der Richter bestätigt damit auch Berichte italienischer Medien über ausbeuterische Arbeitsbedingungen bei den Lieferdiensten. Viele Fahrer arbeiten um die 60 Stunden pro Woche, verdienen aber nur 2,50 Euro pro Lieferung. Unterm Strich bleibt ihnen damit nur ein Einkommen, das sehr weit unter der Armutsgrenze liegt. Und aus Sicht des Gerichts liegt genau darin die Geschäftspolitik des Lieferdienstes. Zur Gewinnmaximierung bezahle Glovo seine Fahrer miserabel. Viele der Lieferdienstfahrer sind Migranten oder können keine Ausbildung vorweisen. Damit werden dem Gericht zufolge Menschen ausgebeutet, die sich wegen ihrer Herkunft oder ihrer persönlichen Umstände diesen Arbeitsbedingungen nicht entziehen können. Der Lieferdienst Glovo wurde in Spanien gegründet, ist aber in vielen Staaten in Süd- und Osteuropa auf dem Markt, außerdem auch in Afrika und Zentralasien. Sein Mutterkonzern Delivery Hero hat seinen Sitz in Berlin und war vorübergehend sogar im DAX vertreten. Die Firma hat sich aus dem deutschen Markt für Lieferdienste aber weitgehend zurückgezogen.
Aus Rom war das ein Beitrag von Ivo Marušík. Noch bevor die Begriffe Recycling und Kreislaufwirtschaft erfunden wurden, fuhren Schrotthändler übers Land und sammelten Alteisen ein, das nicht mehr gebraucht wurde. Klingt nach einer Szenerie von gestern, aber solche Firmen gibt es weiterhin. Der Schrotthandel Fennhahn ist eine davon. 80 Jahre existiert die Firma bereits und eine Besonderheit ist, dass der Chef studierter Jurist ist. Jurist im Hauptberuf, Schrotthändler als Nebenjob oder umgekehrt. Im Firmenporträt von Klaus Deuse geht es um einen nicht ganz gewöhnlichen Berufsweg.
Wenn diese Melodie ertönte, wussten die Menschen in den frühen Jahren der Bundesrepublik, dass der Klüngelskerl auf der Suche nach Altmetall war. Unter den wegzuräumenden Kriegstrümmern befand sich schließlich viel Metall, das sich wieder verwenden ließ und damit einen Wert besaß. Ob alte Fahrradrahmen, kaputte Kochtöpfe oder zerbeulte Blecheimer, beim Schrotthändler gab es dann für das von ihm abgewogene Altmetall Bares für die Haushaltskasse. In diese Zeiten reichen auch die Wurzeln des Familienunternehmens Eduard Fennhahn GmbH Schrott und Metalle aus Witten zurück, erinnert sich Geschäftsführer Julian Fennhahn.
Uns gibt es im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg. Großvater hatte angefangen, mit dem Schubkarren nach dem Krieg Metalle zu sammeln und dann entwickelte sich der Betrieb dann zu einem Recyclingunternehmen, dass wir mit Industriekunden zusammenarbeiten.
In der Praxis heißt das,
dass wir klassisch bei metallverarbeitenden Betrieben deren Metallabfälle abholen, also Späne, Abgradstücke, also Gradschrott. Wir haben Metallbauer als Kunden, wenn der irgendwelche großen Metallkonstruktionen baut, die Träger und dergleichen mehr.
Dann kauft Fennhahn diesen klassischen Industrieschrott auf, um diesen später an Abnehmer wie Gießereien und Stahlwerke zu verkaufen. Bei der Preisgestaltung orientieren sich die Händler an den jeweils aktuellen Kursen der Londoner Metallbörse.
Es gibt Börsenkurse für die Metalle, für Kupfer, Blei und dergleichen mehr.
Der Preis für eine Tonne Mischschrott aus Eisen und Stahl pendelt zwischen 120 und 150 Euro. Gesammelt wird der Metallabfall in Containern bei den Betrieben.
Wir stellen bei den Kunden Container hin, versuchen denen dann auch zu sagen, es ist für euch, was die Schrottpreise angeht, aber auch für uns das Beste, wenn ihr mehr Container stehen habt, die verschiedenen Teilsorten aufgeteilt sind. Und so haben wir schon dann eine Sortierung beim Kunden.
Ist der Container voll, rückt Fennhahns Mitarbeiter mit dem LKW an, um den Rohstoffschrott an Abnehmer im Ruhrgebiet zu liefern. Manchmal sitzt Julian Fennhahn noch selbst am Steuer des 18-Tonners mit Kran und Kipper.
Ich fahre selber Lastwagen zum Teil, wenn der Fahrer ausfällt, beziehungsweise wenn Not am Mann ist. Wenn ich so überlege, was ich mache, Dozent, Rechtsanwalt, Schrotthändler, ich muss schon sagen, Lastwagen fahren ist ein sehr, sehr schöner Job.
Sagt der 40-jährige Geschäftsführer des Zwei-Mann-Unternehmens, der so gar nicht das Klischee eines Schrotthändlers erfüllt. Von Hause aus ist er nämlich Jurist. Als sein Vater in den Ruhestand ging, war Sohn Julian mit 8 Jahren schlicht zu jung für eine Karriere als Schrotthändler. Den Familienbetrieb übernahm dann sein Cousin, bis dieser selbst das Rentenalter erreicht hatte. Nach dem Jurastudium und dem zweiten Examen arbeitete Julian Fennhahn eine Zeit lang als Dozent und ist letztlich
gelandet an der Hochschule für Verwaltung in Herne und praktiziert noch nebenbei als Rechtsanwalt in der eigenen Kanzlei.
Dennoch stand für ihn außer Frage, den Familienbetrieb weiterzuführen. weiterzuführen. Neben seiner Tätigkeit als Jurist. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu:
Wie es bei Landwirten so Nebenerwerbslandwirt gibt, bin ich vielleicht ein Nebenerwerbsschrotthändler.
Der den Umsatz im mittleren sechsstelligen Bereich gleichwohl steigern konnte, denn die Nachfrage nach Schrott ist bei Stahlunternehmen und Gießereien ungebrochen. Das deutsche Schrottrecycling ist längst ein bedeutender Zweig der Kreislaufwirtschaft. Schließlich gelangen pro Jahr rund 21 Millionen Tonnen Stahlschrott wieder zur Auf- und Verarbeitung. Etwa 17 Millionen Tonnen werden zur Rohstahlerzeugung eingesetzt und 3,5 Millionen Tonnen werden für Gusszwecke neu genutzt. In Bewegung halten diese Kreislaufwirtschaft hierzulande rund 1.500 Schrotthändler. Darunter sehr große Player mit zum Teil milliardenschweren Umsätzen, die den Markt dominieren, aber eben auch kleinere Unternehmen wie das von Julian Fennhahn in Witten. Dass die Kreislaufwirtschaft für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt, betont auch Thomas Gensing, der bei der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet in Bochum als Kreislauf-Experte Unternehmen berät.
Es geht ja darum, halt eben nicht wegzuwerfen, sondern wiederum in den Stoffkreislauf zurückzuführen.
So wie von Schrotthändler Fennhahn praktiziert.
Man muss da nicht noch großartig irgendwelche Sortiervorgänge vornehmen. Da vielleicht, dass man Buntmetall von Stahlschrott noch trennen muss. Aber ansonsten ist es ja ein reiner Rohstoff.
Ein auch absehbar gefragter Rohstoff, mit dem es sich zu handeln lohnt. Insofern hat Julian Fennhahn schon ein Ziel ins Auge gefasst.
Für mich ist halt einfach wichtig, dass die Firma weiter besteht. Als mein Vorgänger im Familienunternehmen gesagt hat, ich gehe in Ruhestand, war es für mich absolut klar, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich würde ganz gerne noch die 100-Jahr-Feier unseres Betriebes machen.
Also in rund 20 Jahren. Schrott ist quasi ein Dauerbrenner. Darum sind weiterhin viele kleine Ein-Mann-Betriebe nach wie vor auf Sammeltour in Wohngebieten unüberhörbar angekündigt von der Erkennungsmelodie ihrer Zunft.
Das war ein Firmenporträt von Klaus Deuser heute über den Schrotthändler Fennhahn. Und hier kommt jetzt die Wirtschaftspresseschau. Auch unsere Zeitungskolleginnen und Kollegen beschäftigt in ihren Kommentaren die Frage, ob EZB-Chefin Christine Lagarde ihren Job vorzeitig beendet. In einem Zeitungsinterview, aus dem heute Morgen zitiert wurde, tritt Lagarde diesem Eindruck entgegen. Manche halten ihre Worte weiterhin für vage. Hier kommt mit Redaktionsschluss gestern die Wirtschaftspresseschau.
Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung sollte die Französin endlich Klartext reden. Das ist sie den Menschen in der Eurozone schuldig. Lagarde hat zu ihrem Amtsantritt 2019 versprochen, klar und deutlich mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Die Französin führte die Notenbank mit Geschick durch die geopolitischen Tumulte der vergangenen Jahre. Nach der Corona-Pandemie von 2020 an, in deren Verlauf wichtige Waren wegen stockender Lieferketten teurer wurden, marschierte Russland 2022 in die Ukraine ein. Die Inflation in der Eurozone kletterte auf über 10%. Die EZB reagierte spät, konnte aber schließlich die Inflation senken. Lagarde riskiert, ihr Vermächtnis zu verspielen. Sie entscheidet, wie die Historiker sie einordnen werden, als solide Notenbankpräsidentin in einer Welt im Umbruch, oder als Unschlüssige, die mit ihrem Job haderte. Der Südkurier aus Konstanz kommentiert die geplante Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr in Milliardenhöhe. Anstatt die Beschaffung zu beschleunigen und die Systeme schnellstens bei zwei deutschen Herstellern zu ordern, tritt der Verteidigungsminister auf die Bremse. Er will zunächst klären lassen, welchen Einfluss der US-Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel bei einer der beiden Firmen hat. Den Bürokratismus will Boris Pistorius überwunden haben, aber ideologisch geleitete Bedenkenträgerei tritt an seine Stelle. Die Zeitenwende macht mal wieder Pause, während Putins Armee immer kampferprobter wird. Dem ist nur mit Entschlossenheit, aber nicht mit Schläfrigkeit zu begegnen. Die Südwestpresse aus Ulm befasst sich mit der deutschen Energiepolitik. Der Bundeskanzler hat allen einen Dämpfer versetzt, die auf eine schnelle Normalisierung der Beziehungen zu Russland hoffen und damit vor allem auf den neuerlichen Zugang zu billigem Gas. Auch nach einem Friedensschluss mit der Ukraine glaubt er nicht an eine schnelle Rückkehr zu einer Energiepartnerschaft. Für energieintensive Unternehmen, wie etwa in der Chemiebranche, sind das schlechte Nachrichten. Viele Produktionsprozesse sind ohne Gas kaum vorstellbar und teures Gas verteuert die Produkte. Aber auch die vielen Verbraucher, die derzeit noch mit Gas heizen, werden sich auf Dauer umstellen müssen. Das Ausmaß dieser Transformation ist gigantisch und wird erhebliche Kosten mit sich bringen, in Form von staatlichen Subventionen und Investitionen in neue Produktionsmethoden und Heizungen.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft am Mittag. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Mein Name ist Benjamin Hammer.